Gut, ich will mal ganz kurz darauf zurückkommen, bloß mit ein paar wenigen Sätzen auf das Seminar mit dem Willi. Und es ist sehr zu empfehlen, das nochmal nachzuhören, das Leben im Geist. Und das Leben im Geist als Christ ist nicht irgendwo eine Option, die frei steht, sondern es ist ein Muss. Es ist etwas, was wir brauchen, um auch in der nächsten Zeit ein Überwinder zu sein. Das Leben im Geist ist etwas, wozu uns Gott berufen hat. Und dieser Unterschied zwischen fleischernen Christen und geistlichen Christen, den findest du immer wieder in der Schrift, bei den Briefen des Paulus und bei den weiteren Schriften. Aber selbst Jesus hat einen Unterschied gemacht und hat zwei Kategorien von Nachfolgern beschrieben. Und zwar ist das genauso, wie Paulus das dann weiter in seinen Briefen erwähnt, nämlich fleischerne Christen und geistliche Christen. Und ich will euch nochmal dieses Gleichnis von Jesus nochmal vorlegen, das ihr alle ganz genau kennt, aber dort spricht Jesus schon davon. Und zwar sind es die 10 Jungfrauen, die auf die Hochzeit warten, dass der Bräutigam kommt. Und das ist ja die gesamte Gemeinde jetzt weltweit. Alle warten auf die Gegenwart Gottes. Ja. Und dann sagt Jesus, 5 von ihnen waren töricht und 5 von ihnen waren klug. So, und die törichten Jungfrauen kannst du mit derselben Überschrift bezeichnen, wie Paulus dann später, angefangen im Korintherbrief und im Römerbrief geht das auch schon los, als fleischerne Christen. Das heißt, sie hatten Licht in sich, sie hatten eine Lampe, aber sie hatten keine Ölvorräte in ihren Vorratsbehältern. Das heißt, wo dieser Tag dann herankam und der Bräutigam dann in Mitternacht erschien, war das Öl alle und sie konnten ihre Lampen nicht mehr füllen. Und so geht es einem fleischernen Christen. Das heißt, ein fleischerner Christ ist jemand, der Jesus im Herzen hat. Er hat eine Lampe, die leuchtet. Sie unterscheidet sich nicht von den anderen, aber er hat nichts, wo er nachfüllen kann. Das heißt, es kommt aus seinem Herzen keine Reaktion hervor. Er lebt sein Leben zum großen Teil so weiter wie bisher. So, und wenn man das Wort Fleisch mal ganz klar definieren kann, was bedeutet eigentlich Fleisch? Wenn du mal deine Person anschaust, Fleisch bedeutet deine Persönlichkeit, alles, was du bist und wer du bist, ohne den Heiligen Geist. Und Gott sagt, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Jesus erwähnt es auch, das Fleisch ist schwach, aber der Geist ist willig. Und Gott, wenn man es mal so klar ausdrücken darf, Gott hasst das menschliche Fleisch. Er kann mit deiner alten Natur, der gefallenen Natur, ohne dem Heiligen Geist, ohne Christus, kann Gott weder hier auf der Erde und schon noch gar nicht im Himmel etwas anfangen. Deswegen gibt es für unser Fleisch, für unsere alte eigensinnige Natur, die wir ja mit in unser Christenleben hineinnehmen, gibt es nur eine Lösung, nämlich das Kreuz. Amen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Deswegen beschreibt Jesus das Leben eines geistlichen Christen, dass er sich täglich selbst verleugnet, das sagt, nein zu sich selbst, nein zu seinen Eigenwillen, nein zu seinen eigenen sehnsüchtigen Wünschen und Begierden, nein zu sich selbst, aber ja zu Christus. Und dann nimmt das Kreuz auf täglich und folgt ihm nach. Und dann sagt Jesus weiter, wer dieses Eigenleben verliert, um meinetwillen, der wird es in alle Ewigkeit erhalten. Wer aber festhält an seinem Eigenleben, an seinem eigenen alten Wesen, wer dort festhält, wird eines Tages alles verlieren. Und das finden wir wieder auch in dem Gleichnis der 5 törichten und der 5 klugen Jungfrauen. Amen. Die 5 waren nicht bereit, obwohl sie Lampen hatten. Und die Klugen hatten genug in den Vorratsbehältern. Das heißt, sie waren gefüllt mit dem Heiligen Geist. Sie waren gefüllt mit Gott selbst, mit Jesus selbst. Erleben. Deswegen ist es unsere Aufgabe jetzt in dieser Zeit, uns vorzubereiten auf die Wiederkunft von Jesus, dass wir unserem alten Wesen, wie es die Bibel so schön und so oft beschreibt, sterben und dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und wenn du einmal gelernt hast, dass dieser Prozess zwar erstmal schmerzhaft ist, denn das Kreuz tötet alles. Und es ist schmerzhaft. Aber wenn du gelernt hast, dass nach dem Kreuz die Auferstehung kommt, nach dem Kreuz kommt das wahre Leben. Und das Leben des Geistes ist Leben und es ist Frieden und es ist eine tiefere Sicherheit in Gott. Amen. Dann, wenn du das mal geschmeckt hast, dann willst du nichts anderes. Dann gibst du dich freiwillig auf den Altar und sagst, Jesus, nimm mich ganz hin. Mach mit mir, was du willst, gebrauche du mich so, wie du es willst. Auch wenn ich noch zapple auf dem Altar, aber ich lege mich hin, lass dein Feuer auf mich fallen, verzehre alles, was nicht von dir ist. Ihr Lieben, wir reden alle von der großen Erweckung, die kommt, die letzte Ernte. Wenn der Heilige Geist fällt auf die Gemeinden, weltweit wird das geschehen, wird genau das geschehen. Der Heilige Geist wird alles verbrennen, was an Fleisch noch in den Christen, in den Gemeinden ist. Weil Gott hasst das Fleisch. Er kann es nicht auch riechen. Und er hat nur eine Antwort, das Kreuz. Du kannst deine alte Natur auch nicht aufpolieren, du kannst sie nicht verbessern oder irgendwie religiös anmalen. Und das ist das, was viele Christen versuchen. Ein gutes Leben aus der alten Kraft zu führen, ohne das Kreuz. Und das bringt kein Leben hervor. Amen. Ein Hauptmerkmal von geistlichen Christen, es gibt mehrere, aber ein Hauptmerkmal, was geistliche Christen haben, und das sehen wir schon bei Jesus, und wir sollen ja seinem Vorbild nacheifern, das ist die Furcht Gottes. Jesus war randvoll gefüllt mit dem Heiligen Geist und er war randvoll gefüllt mit der Ehrfurcht Gottes. Und es ist nicht so das Thema, wo wir jetzt tiefer reingehen, aber ich erwähne das nochmal, dass wir das Beispiel von Jesus vor Augen haben. Und so wie er ist, sollen ja auch wir sein. Wir sollen ja in sein Ebenbild umgestaltet werden. Und so lesen wir in Jesaja 11, Vers 2 und 3, dort wird der Messias beschrieben, dass der Geist Gottes des Herrn Adonai auf ihm ruht. Der Geist des Rates, der Weisheit, der Stärke, des Verstandes und der Geist der Furcht des Herrn. Also Jesus war voll mit den sieben Geistern Gottes. Es sind sieben Eigenschaften des Heiligen Geistes, die dort beschrieben werden in Jesaja 11, Vers 2. Und Jesus hatte die Fülle des Heiligen Geistes. Und wenn wir in der Offenbarung reinschauen, sehen wir dort vor dem Thron Gottes das gläserne Meer. Und dann beschreibt die Offenbarung sieben Fackeln vor dem Thron. Und dann kriegt Johannes dort gesagt, das sind die sieben Geister Gottes. Und Jesus hatte diese Fülle des Heiligen Geistes. Und in Vers 3 steht dort, er hatte Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Amen. Und so wie Jesus sollen wir auch sein. Das heißt, wir als seine Nachfolger hier auf dieser Erde brauchen ein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Hast du dich schon mal danach ausgestreckt, nach der Furcht Gottes oder Ehrfurcht Gottes, Furcht des Herrn? Hast du ein Wohlgefallen, hast du ein Bestreben, eine Erwartung danach? Herr, füll mich mit der Furcht des Herrn. Das war das Herz von Jesus. Er war voll des Heiligen Geistes. Er war der geistliche Mensch. Und nochmal, ein sehr starkes, wichtiges Hauptmerkmal von einem geistlichen Christen ist, er sehnt sich nach der Furcht Gottes. Er ist gefüllt mit der Ehrfurcht Gottes und mit dem Respekt seinem Vater und Jesus gegenüber. In Hebräer 1, Vers 9 wird wieder der Messias, wird wieder Jesus beschrieben. Und dort wird die Furcht des Herrn, wie er sie ausgelebt hat, nochmal klarer definiert. Und dort steht, er hat Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit gehasst. Darum hat ihn Gott, mein Gott, also der Vater Jesus, gesalbt mit Freudenöl vor allen seinen Gefährten. Hebräer 1, Vers 9. Die Furcht des Herrn zeigt sich, dass du die Gerechtigkeit Gottes liebst. Dass du einen, wie es bei den Kindern halt kam, in den Bildern, einen aufrichtigen, rechtschaffenen Lebensstil, dass du das suchst und dass du es liebst und dass du dem nacheiferst. Rein, lauter, aufrichtig. Und dass du jegliche Form von Ungerechtigkeit und Sünde hast. Und das bedeutet auch unser Fleisch. Unsere alte Natur. Die sich gegen Gott auflehnt. Unser Eigenwille. Du wirst es nicht ablegen ans Kreuz, wenn du nicht anfängst, mit der Furcht des Herrn dieses alte Wesen in dir zu hassen, weil Gott es hasst. Und dann willst du es loswerden, um das Leben zu empfangen. Die Gerechtigkeit lieben und die Gesetzlosigkeit hassen. Und daraufhin steht, Gott, mein Gott, sagt dort dieser Psalm, Jesus wurde vom Vater gesalbt mit Freudenöl vor allen seinen Gefährten. Er wurde gefüllt mit der Fülle des Heiligen Geistes. Jetzt wieder zurück zu den törichten und klugen Jungfrauen. Die Salbung des Heiligen Geistes kommt auf die, die die Furcht des Herrn suchen, die die Gerechtigkeit lieben und die Ungerechtigkeit hassen. Sie werden von Gott, dem Vater, und von Jesus selbst gesalbt, so wie Jesus vom Vater gesalbt wurde, mit dem Öl. Öl steht immer für Salbung. Öl in den Lampen, Öl in den Vorratsbehältern, Öl der Freude des Heiligen Geistes. Amen. Und diese Freude ist nicht seelisch. Manche Christen quetschen sich dann, wenn die Salbung mal ein bisschen anfängt, sich zu bewegen. Manches ist echt und manches ist unecht. Sie versuchen dann ein Lachen nachzuahmen, sie versuchen sich zu freuen. Und es ist aber, wenn sie die Räume verlassen, ist es wieder weg. Weil die Furcht des Herrn fehlt. Gerechtigkeit lieben, Ungerechtigkeit hassen. Dann wirst du gesalbt von Gott selbst mit dem Freudenöl. Und ihr Lieben, das ist das, was wir brauchen. Die Gemeinde soll leuchten in der Zukunft mit Freudenöl. Du sollst voller Frieden sein, voller Gnade und voller Freude in der Zeit, auf die wir drauf zugehen. Amen. Und wir machen den Unterschied in dieser Welt. Aber die Voraussetzung ist, habe ein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Diese Woche bin ich nachts um 3 aufgewacht. Ich habe nur hin und her gewälzt, konnte nicht wieder einschlafen. Dann habe ich gesagt, jetzt stehst du auf und gehst beten. Bin ich 3:45 runter ins Wohnzimmer, meine Decke drum, weil es kalt war, habe mich hingekniet in Gottes Gegenwart. Einfach den Herrn gesucht, zu ihm gebetet. Verschiedene Dinge vor ihm bewegt. Und die Nachtszeiten, die sind, ich mag die besonders sehr. Also wenn man so halbwegs munter ist, ist das wirklich die beste Zeit zum Beten, weil du bist ganz allein mit Jesus und niemand, nichts lenkt dich ab. Alles ist still draußen, du bist mit ihm allein. Deswegen ging Jesus selbst, unser Vorbild, vor Anbruch des Tages, vor Sonnenaufgang ging er auf den Berg oder in den nächstgelegenen Wald oder so in Israel und suchte seinen Vater. Und während ich so betete, plötzlich sprach der Heilige Geist so klar und deutlich zu mir, Matthäus 10, Vers 28. Und wenn der Heilige Geist zu dir spricht, dann ist das etwas, was dich total trifft. Das Wort Gottes wird dir so lebendig, das lebt jetzt immer noch in mir, der Vers. Und dann kommt ein totaler Frieden. Und Matthäus 10, Vers 28, dort steht, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das ist nicht unbedingt ein Vers, wo dir sofort Frieden kam, aber sobald wie dieser Vers in meinen Geist kam, ich wurde auf regelrecht, das Wort Gottes hat in mir gelebt, hat mich ausgefüllt und dann kam ein Frieden, die Gegenwart Gottes hat mich eingehüllt. Und ich war erstmal nur ruhig. Und dann hat der Heilige Geist angefangen, über das Thema zu sprechen. Wir müssen gefüllt sein mit der Furcht Gottes. Und den fürchten, der nach dem Tod Leib und Seele in die Hölle werfen kann. Was fürchten die meisten Menschen heutzutage? Was fürchten die meisten Christen heutzutage? Corona zum Beispiel. Oder jetzt, was wir am Mittwoch zum Frühgebet bearbeitet haben, waren Preis dem Herrn, waren so viele Leute da, es hat mich total begeistert, uns begeistert. Und wir haben auf dieses Schreiben von David Hedewey hin, diesen Gebetsaufruf, der 30 Jahre oder noch länger in Russland gedient hat, hat die Hintergründe erklärt über den Konflikt jetzt, der sich immer drastischer zuspitzt an der Grenze von Russland und der Ukraine. Er hat dort diese Hintergründe erklärt und zum Gebet aufgerufen. Und wir waren so im Gebet da verbunden miteinander am Mittwoch, das war echt stark. Aber dafür sollten wir uns nicht fürchten. Also die Ukrainer sagen selbst, die Politiker, bei uns steht es auf Alarmstufe 3-mal rot. Habt keine Angst. Es werden Kriege kommen, es werden Kriegsgerüchte kommen, sagt Jesus. Ich habe es euch alles vorhergesagt. Habt keine Furcht. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Hab keine Furcht, wenn du dein Leben, sollte es Gott mal wollen, und du bist berufen dazu, hier auf dieser Erde als Märtyrer beendest. Hab keine Furcht vor denen, die den Leib töten können. Sondern fürchte den, der nach dem Tod Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Und das ist wahre Gottesfurcht. Und das hat mein Herz so erfüllt, und ich habe ruhig gesagt, der Herr schenkt mir die Furcht des Herrn, lehre mich die Furcht Gottes. Und du merkst, dass diese ganzen Dinge, was auch von den Medien, da müssen wir die Dinge jetzt organisieren mit den neuen Regelungen, dies, das und jenes, ist so wichtig, ja. Man muss sich im Alltag auch zurechtfinden. Aber ich habe keine Angst mehr. Egal was jetzt kommt, sei es Corona, sei es wirtschaftliche Dinge oder dies, das und jenes. Wenn die Furcht des Herrn dich erfüllt, hast du keine Furcht mehr vor den irdischen Dingen. Das ist doch gut. Amen. Und nur so können wir mit Freude in unseren Alltag gehen. Amen. So bin ich im Heiligen Geist sehr dankbar dafür. Wie gesagt, dieses Wort kennen wir alle. Aber wenn das anfängt, in dir zu arbeiten, dann wird es zur Substanz. Habe Wohlgefallen an der Ehrfurcht Gottes. Und du fürchtest keinen Menschen mehr. Du fürchtest kein Corona. Du fürchtest keinen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Nichts. Corona kann dir im allerschlimmsten Fall das irdische Leben nehmen. Und das ist eine schwerwiegende Sache. Und lasst uns beten für alle, die jetzt davon betroffen sind. Aber es kann dir nicht deine Seele nehmen. Ich will heute mal von einer ganz anderen Seuche sprechen, die viel gefährlicher ist, weitaus gefährlicher wie Corona, die Millionen von Todesopfern fordert, und zwar geistliche Todesopfer. Und diese Seuche verdirbt einen Menschen, dass seine Seele, wenn sie rübergeht auf die andere Seite, in der Hölle verderben wird. Und diese Seuche betrifft nicht nur oder beeinflusst nicht nur die Welt draußen sowieso, sondern sie hat weiten Einzug erhalten bekommen in die Christenheit. Und darauf sollten wir mal schauen, um uns davon zu reinigen, dass wir vorbereitet sind, wenn Jesus kommt. Amen. Wir reden heute mal über die Lehre Biliams. Das Thema hat der Heilige Geist schon länger in mein Herz mal reingelegt, und wo ich dann in dieser Nacht diese Erfahrung hatte mit der Furcht des Herrn für diesen Vers, Matthäus 10, 28, dann hat der Heilige Geist gesagt, fang an, über das Thema zu reden, nämlich die Lehre Biliams. Und wir werden uns heute mal anfangen, damit zu beschäftigen. Und ich denke schon, dass es eine Fortsetzung nächste Woche geben wird, dass wir nicht ganz durchkommen, sodass wir ausführlich uns mal mit dieser Thematik beschäftigen. Und wo findest du diese Aussage, die Lehre Biliams? Schon mal gehört davon? Wer weiß, wer Biliam ist? Die meisten. Gut. So, aber von der Lehre Biliams habt ihr noch nicht so viel gehört. Lass uns mal aufschlagen, Offenbarung 2, das Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon. Und ich beginne mal mit dem Vers 12 bis zum Vers 16, werden wir uns heute mal dort damit auseinandersetzen. Und ich beginne mit dem Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, da bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biljams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Und Vers 16, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Hier ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Bergamon. Und in diesem Sendschreiben erwähnt Jesus die Lehre von Biljam. Aber lasst uns mal von vorn beginnen. Und zwar bezeichnet sich Jesus hier, Vers 12, das sagt der, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Und wir wissen ja, wo Johannes Jesus gesehen hat, dass aus seinem Mund ein scharfes zweischneidiges Schwert hervorkommt. Und laut Hebräer 4, Vers 12 wissen wir, dass dieses scharfe zweischneidige Schwert das Wort Gottes ist. Das heißt, Jesus zeigt sich dieser Gemeinde in Pergamon und sagt, ich bin der, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Mein Wort, es schneidet. Dann sagt er, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Jesus sagt zu dieser Gemeinde, ich kenne deine Umstände. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, in welchem Umfeld du wohnst, wo du meine Gemeinde baust, und zwar im Angesicht des Thrones des Satans. Du bist in ständiger Konfrontation mit den Mächten der Finsternis, denn wo Satan wohnt auf der Erde, hat er sein Hauptquartier. Und dort Gemeinde zu leben und Gemeinde zu bauen, geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so sagt Jesus, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Und es war ein Bergermann. Und es war dieser 30 Meter hohe Zeusaltar. Dort wurden regelmäßig Menschenopfer gebracht. Dort wurde auch dieser Antipas, den Jesus hier erwähnt, als seinen treuen Diener, wo er sagt, du hast meinen Namen festgehalten und den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, da bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Das heißt, Jesus erwähnt ja einen Bruder, einen Märtyrer, das waren noch viel mehr, der dort in diesem Zeusaltar geopfert wurde, auf eine grausame Art und Weise. Ich erspare euch jetzt die Details. Satan fordert immer Blutopfer, er fordert Menschenopfer. Und Antipas ist auch eine prophetische Bedeutung. Anti heißt gegen und Pas heißt alles. Antipas, also dieser Mann hieß gegen alles. Das alles in der Offenbarung hat eine prophetische Bedeutung. Und das heißt, dieser Bruder war gegen alles, was vom Thron Satans kam. Er hat sich in den Weg gestellt und hat gesagt, mein Jesus ist stärker. Er hat jede Macht der Finsternis überwunden und ich mache überhaupt nichts mit, was vom Thron Satans in meine Stadt infiltriert wurde, wie die Menschen sich verhalten in meiner Stadt, wie sie sich diesem Wesen Satans unterordnen, ihm gehorsam sind in allen Lüsten und Begierden, Götzendiensten und so weiter. Und er ist aufgestanden und sagt, kein Kompromiss. Antipas, ich bin gegen alles, was vom Thron Satans kommt. Und das hat er mit seinem Leben bezahlt. So, und dieser Thron Satans, dieser Bergamon-Altar, der steht schon lange nicht mehr in Pergamon. Das hat seine Ursprünge im alten Babylon, ist dann nach einer gewissen Zeit dann in Pergamon gelandet. Und dieser Bergamon-Altar wurde zur Zeit des Ersten Weltkrieges wohin transportiert? In Zügen, in allen Einzelteilen, nach Berlin. Das heißt, dieses Gebäude, dieser Tempel, dieser Thron Satans, den Jesus hier in Offenbarung 2 anspricht, in die Gemeinde in Pergamon, der steht nicht mehr in Pergamon in der jetzigen Türkei, der steht schon seit 100 Jahren in Berlin. Der Kaiser war im Pergamonaltar, Hitler war im Pergamonaltar. Obama, kurz vor seiner Wahl in Amerika, hat mit Angela Merkel den Pergamonaltar besucht und jetzt ist er restauriert oder wird restauriert. Das heißt, da ist eine Kraft, okkulte Kraftquelle da. Da ist der Thron Satans ist gewandert von Pergamon nach Berlin. So, jetzt wird das Ganze für uns ja noch realer und dieser Brief an die Gemeinde in Pergamon bekommt für uns Deutsche eine Bedeutung. Amen. Das ist nicht irgendwo weit weg, sondern ist heute, jetzt und hier. Und so übt Satan seine Macht aus vom Thron hier in Berlin auch auf unsere Nation. Und eins dieser Dinge, die er in unserem Land bewirkt, ist eine Flut von sexueller Unreinheit und Perversion. Und eine Legalisierung von Kinderopfern. Ein Tempel braucht Opfer. Und Satans Tempel braucht zwei Dinge. Er braucht tägliches Blutopfer. Davon lebt er und seine Dämonen. Und er braucht sexuelle Unreinheit und Perversion. Weil durch sexuelle Unreinheit und Perversion wird Satan angebetet. Wir kommen noch ins Detail. Und diese Dinge hat unser Land in den letzten Jahrzehnten regelrecht geflutet. Und wenn du Deutschland mal beschreiben willst im Geistlichen, ist es ein riesiger Götzentempel, wo Menschenopfer gebracht werden, täglich in Größenordnung. So viele Kinder, wie jetzt abgetrieben werden, gab es noch nie zuvor in der Geschichte Deutschlands. So viel sexuelle Verunreinigung, Perversion und Verwirrung gab es noch nie zuvor in der Geschichte. Und durch beide Dinge wird Satan auf seinem Thron angebetet. Und das sollte uns als Christen, die wir in diesem Land leben, sollte uns das klar sein. Und Gott fordert von uns diese Haltung, oder du überlebst diese Dinge nur als geistlicher Christ, darum ist es so wichtig, ein geistlicher Christ zu sein, mit dieser Haltung wie dieser Antipass, nämlich gegen alles zu sein, was vom Thron Satans ausgeht. Ohne Kompromiss für das Leben des Ungeborenen, für sexuelle Reinheit. Und die Lehre Biljams betrifft nicht die Welt draußen, sondern die Lehre Biljams betrifft die Gemeinde. Hier steht es ja, ich habe etwas gegen dich. Du hast welche in dieser Gemeinde, die an der Lehre Biljams festhalten. Was hat Biljam gelehrt? Der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde an die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Ich war die Reihenfolge umgedreht, aber diese beiden Dinge, Unzucht, also sexuelle Verunreinigung oder Unreinheit und Perversion und Götzendienst, die kannst du nicht voneinander trennen. Und diese Lehre Biljams hat die Christen damals schon und heute in Deutschland in Größenordnung verführt zum Kompromiss mit dem heiligen Gebot Gottes. Lass uns das nochmal näher auseinandernehmen und uns mal tiefer reingehen in das Thema. Und Genauso wie der Name Antipas, das heißt gegen alles, ohne Kompromiss, eine prophetische Bedeutung hat, so hat auch der Name Biliam eine prophetische Bedeutung. Und Biliam bedeutet zu Deutsch Verderber des Volkes. Verderber des Volkes. Was hatte ich vorhin erwähnt in Matthäus 10, 28, wo Jesus sagt, fürchtet nicht die, die euren Leib töten können, sondern fürchtet den, der nach dem Tod Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Das heißt, die Lehre Biliams führt ein ganzes Volk, nämlich das Volk Gottes, in das ewige Verderben. Deswegen ist es wichtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und es ist ein Aufruf des Heiligen Geistes zur Umkehr, und zwar aus Liebe. Weil Gott nicht will, dass seine Kinder in das ewige Verderben gehen. Und Gott möchte, dass seine Kinder keine Kompromisse machen mit der Sünde. Biliam, der Verderber des Volkes. So, und dann müssen wir uns mal die Geschichte von Biliam anschauen. 4. Mose 22. Um zu verstehen, was die Lehre Biliams bedeutet. So, und ich werde nur einzelne Verse daraus nehmen. Und das andere werde ich dann versuchen zu erklären, sonst wird es zu lang. Und zwar, die Kinder Israels, die sind dann in das Ostjordanland gekommen und sie haben dort die Amoriter, also die Nachfahren der Nephilim, dort Sihon und den Og von Bashan, Sihon von Heschbon, haben sie praktisch den Bann vollzogen, haben diese Amoriter alle besiegt. Und dann im unteren Teil des Toten Meeres, praktisch am auf der Ostseite, im südlichen Zipfel unten vom Toten Meer, dort war das Stammesgebiet der Moabiter und dann noch weiter in das arabische Wüstenland rein war das Stammesgebiet der Midianiter. Und um diese zwei Stämme geht es jetzt hier. Und Israel ist praktisch dort durchgezogen und sie haben das obere Ostjordanland damals unter Mose noch eingenommen. So, und dieser Balak, das war ein Moabiterkönig und der war voller Furcht und voller Schrecken und hat gesagt, jetzt sind wir die Nächsten. Eigentlich standen weder die Moabiter noch die Midianiter auf Gottes Liste der Völker, die er vor Israel austreiben würde. Und Gott hat auch das Land der Moabiter und Midianiter den Israeliten nie versprochen, sondern nur das Land der sechs oder sieben kaanitischen Stämme. Das heißt, wäre dieser Balak mal zu Mose gegangen, hätte gesagt, ja, wir sind der alte Verwandte. Weil die Moabiter und auch die Midianiter waren Blutsverwandte von den Israeliten. Entfernte Verwandte, die hatten dasselbe, die Midianiter hatten dasselbe Blut drin. Nämlich Midian war der vierte Sohn von Keturah, der zweiten Frau von Abraham. Also waren die Midianiter Nachfahren von der zweiten Frau von Abraham, also in einer gewissen Art und Weise stammesverwandt mit Israel. Und die Moabiter, das war noch ein bisschen krasser, Moab war der Sohn, der im Inzest gezeugt wurde zwischen Lot und seiner ältesten Tochter. Und Moab heißt zu Deutsch vom Vater. Und der zweite Sohn hieß Ammon, also die Ammoniter. So, und weil sie doch irgendwo mit Abraham verwandt waren, früher der Lot, und weil die Midianiter auch das Blut Abrahams in sich trugen, hat Gott den Israeliten niemals ihr Land verheißen. So, wäre da ganz ruhig geblieben und hätte mal zu Mose gesagt, Mensch, wir haben doch gemeinsame Vorfahren. Guck mal, über den Jordan drüben, da ist noch so viel schönes Land, das kannst du ja alles einnehmen, aber lass uns doch bitte hier in Ruhe. Und da wäre das alles gegangen, ne? Aber da war voller Furcht und Balak hat gedacht, jetzt bin ich der Nächste. Und er hat gesehen, dass Gott für Israel streitet. Dass selbst die Nachfahren der Nephilim, ne, dieser Ock von Bashan, der war über 4 Meter groß. Und alle wurden vom Engel des Herrn vor Israel her getötet. Und Israel hat an diesen Stadtstaat Heschbon und dann auch im Bashanland den Bann vollzogen, hat das Land eingenommen. Und ja, jetzt war dieser Balak voller Furcht und hat gesagt, ich komme gegen dieses Volk nicht an, es sei denn, ich habe jemand, der an der geistlichen Welt einen Kampf kämpft, das Volk dadurch geschwächt wird und dann kann ich das einnehmen. Das war damals üblich und das ist auch heute noch üblich. Keine Angst, wenn es kriegerische Auseinandersetzungen gibt oder selbst wenn man in Afrika, wenn zum Beispiel Kamerun gegen Nigeria Fußball spielt, dann haben die im Vorfeld und während des Spiels haben die ihre Zauber, die dann diese Spieler verfluchen. Und irgendwo vor ein paar Jahren ist mal so ein kamerunischer Fußballerclub bei der WM ein Herzinfarkt zusammengebrochen. Warum? Das sind Flüche. So. Für die Heiden war das gang und gäbe. Sie haben einen Zauberer gesucht, einen Wahrsager, der so eine Kraft hat, um Israel, wo Gott für Israel streitet, um dieses Volk zu verfluchen. Und wenn es verflucht wird, dann wird es geschwächt im Geistlichen. Und dann kann, sagt Balak, dann kann ich es vielleicht einnehmen. So, und da fiel ihm kein besserer ein als wie Biljam. Vielleicht hat er gedacht, okay, der Name Biljam, Verderber des Volkes, das passt doch super. Das ist ja genau das, was ich im Sinn habe. Der ist für meine Geheimaktion genau der Richtige. So, und dann hat Biljam eine Abordnung an den Euphrat geschickt, also Richtung Norden, dem heutigen Irak, mit reichen Geschenken und man nennt das den Wahrsagerlohn. Und sie haben versucht, den Biljam zu überreden. Um es kurz zu machen, ist Gott ihm erschienen, hat gesagt, geh nicht. Dann sind die nach Hause, Mensch, ein ganz schöner Zeitabschnitt, der da verging. Dann hat er Balak die nächsten höheren Fürsten hingeschickt von Moab und mit größeren Geschenken. Und letztendlich ist dieser Biljam dann doch mitgegangen. Und dann passiert diese Geschichte, die ihr alle kennt, wo der Engel des Herrn ihm unterwegs widersteht und Biljam 3-mal seine Eselin schlägt. Na? Weil die Eselin hatte geöffnete Augen und sie sah den Engel des Herrn mit gezogenem Schwert vor Biljam stehen und die Eselin ist 2-mal ausgewichen. Und das 3. Mal hat sich der Engel des Herrn in einen ganz schmalen Hohlweg gestellt und stand dort mit gezücktem Schwert und die Eselin ist dann auf ihre Knie gegangen. Und da ist Biljam ausgerastet. Er hat seinen Stecken genommen und hat ihn aber sowas von verwurzelt, ne, geschlagen. Und da hat der Herr dieser Eselin den Mund auf. Und die Eselin fing an, zu Biljam zu sprechen. Man sagt nicht umsonst, dass Esel doch demütige Tiere sind in diesem Sinne. Und Jesus ritt ja auf einem demütigen Esel in Jerusalem ein. Und diese Eselin sprach zu Biljam in einer ganz demütigen Art und Weise. Und sie sagte zu ihm, bin ich nicht deine Eselin, die dich schon Jahre getragen hat? Warum schlägst du mich? Und dann öffnet der Herr dem Biljam die Augen. Und er sah den Engel des Herrn mit gezücktem Schwert vor sich stehen. Und der Engel sprach zu Biljam, warum hast du deine Eselin 3-mal geschlagen? Wäre sie mir 2-mal nicht ausgewichen und jetzt vor mir in die Knie gegangen, hätte ich dich gewisslich erschlagen. Das heißt, die Eselin hat dem Biljam das Leben gerettet. Und dann sagt der Engel des Herrn zu Biljam, und das steht im 4. Mose 22, Vers 35, und der Engel des Herrn sprach zu Biljam, geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. So zog Biljam mit den Fürsten Balaks. So, dann kam er letztendlich an bei Balak und hat dann 7 Altäre bauen lassen, 7 Stiere, 7 Widder bereit gemacht, hat geopfert, und dann ist ihm Gott erschienen und hat zu ihm gesprochen. Also dieser Biljam war eine interessante Person. Einerseits wird er als Wahrsager bezeichnet, und er kommt aus dem fernen Osten da. Und andererseits erscheint ihm Gott, und er selbst bezeichnet sich später als der Mann mit dem sehenden Auge. Das heißt, er hatte eine prophetische Salbung. Und Gott fing an, zu und durch Biljam zu sprechen. Und Balak hat gesagt, jetzt verfluche mir dieses Volk. Und was hat Biljam gemacht? Er hat es nur gesegnet. Und ich nehme jetzt nur 2 Passagen raus von dem, was Biljam dort prophezeit hat, wie er Israel gesehen und wie er es gesegnet hat. Und zwar 4. Mose 3, weil das hat eine Bedeutung für das, was wir weiter noch sprechen. 4. Mose 23, Vers 8 und 9. Und da spricht Biljam, wie soll ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie soll ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von den Felsengipfeln, also sie standen oben auf dem Gebirge des Ostjordanlandes im heutigen Jordanien, und auf der, in der Ebene auf der östlichen Seite des Jordan gegenüber von Jericho, in dieser großen Ebene lagerte das 3 Millionen Volk Israel. Also von diesem Berg da oben runter konnte er in die Ebene sehen. Von den Felsengipfeln sehe ich ihn, also Israel, und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird. Und abgesondert bedeutet heilig. Das heißt, Biljam sah von oben und er sprach, ich kann nicht den nicht verfluchen, den Gott nicht verflucht. Und er sah Israel als ein Volk, als eine Einheit. Und das hatte das Charaktermerkmal von abgesondert, heilig, und es wurde nicht unter die Heiden gerechnet. Das heißt, das Volk Israel unterschied sich von seinem ganzen Wesen, von seinem ganzen Verhalten vollkommen von dem Tun und Treiben der Heiden. Es war ein Unterschied zwischen dem Volk Israel und zu den heidnischen Nationen, sei es hier die Moabiter, Ammoniter, Midianiter und die Kanaaniter. Und dann im Vers 20 bis 23, dort spricht er wieder, siehe, zu segnen habe ich fangen, er hat gesegnet, ich kann es nicht abwenden. Und er schaut kein Unrecht in Jakob und sieht kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm, und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Und hier beschreibt er Israel in seinem Segensspruch, es ist kein Unrecht in Israel. Das heißt, das Volk war voll der Furcht des Herrn, weil die Ungerechtigkeit hassen und die Gesetzlosigkeit lieben. Das ist Furcht des Herrn. Und so wird Israel hier beschrieben. Er sieht kein Unrecht und kein Unheil in Israel. Er sieht, dass der Herr, sein Gott, mit ihm ist. Und dann sagt er hier, und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Das heißt, er sah ein abgesondertes, auserwähltes Volk, heilig, ohne Unrecht. Gott war in ihrer Mitte und sie waren damit beschäftigt, Gott, den König, zuzujubeln und ihn anzubeten. Gott hat sie aus Ägypten geführt, seine Kraft ist wie die eines Büffels. So hilft denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Zu seiner Zeit wird man von Jakob sagen und von Israel, was hat Gott Großes getan? Amen. Und Biljam spricht, ich kann ja nichts machen. Das Volk ist heilig, abgesondert, voll Furcht des Herrn. Es ist in Einheit, Gott wohnt in ihrer Mitte. Sie beten Gott an, sie jubeln ihm zu. Gegen so ein Volk, steht hier, hilft keine Zauberei, keine Verfluchung und keine Wahrsagerei. Das heißt, wenn wir heilig und abgesondert leben, so wie Gott uns in Christus berufen hat und auch alle Voraussetzungen in Christus geschaffen hat, wenn wir die Gesetzlosigkeit hassen und die Gerechtigkeit lieben, Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn, wenn wir dem König zujubeln und Gott in unserer Mitte ist, da können alle Satanisten von Deutschland her auftreffen. Da kann der Thron Satans in Deutschland, der Bergamon-Altar, ne, im Geist, kann alle möglichen Dinge über das Land freisetzen. Wir sind geschützt. Kein Fluch, keine Wahrsagerei, kein astralreisender Satanist oder Hexe kann uns irgendwas anhaben. Amen. Bei Biljam ging das sogar so weit, dass er der Erste war, der den Messias prophezeit hat, lange vor den Propheten. Die erste Verheißung über Jesus, den Messias, hat ja Gott selbst gegeben, kurz nach dem Sündenfall. Es kommt einer nach, der Same der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten. Dann hat er dem Abraham prophezeit, aus deinem Samen, aus deinem Nachkommen werden alle Nationen gesegnet. Aber dieser Biljam bekommt von Gott eine Sicht. Er hat ein geöffnetes Auge. Er sah den Messias. Ist erstaunlich. Wirklich ein interessanter Typ, ne? Und zwar im 4. Mose 24, Vers 17, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich in Israel. Und weiter unten, Vers 19, von Jakob wird ausgehen, der herrschen wird. Das heißt, er sah ihn, aber noch in der Ferne, dass ein Stern aufgeht, als ein Zeichen für den Messias, und dass sich ein Herrschaftszepter aus Israel erheben wird, was herrschen wird, nämlich Jesus selbst. Also war von der Seite her ein begnadeter Mann, der von Gott Dinge gezeigt bekommen hat, die wirklich erstaunlich waren. Das heißt, es ist diesem Biljam von Gott her nicht gestattet und er konnte seine ganzen Wahrsagereikünste, war Vermischung. Ne? Einerseits war in ihm doch Einfluss des Geistes Gottes und andererseits war er mit seinen Zaubereikünsten auch unterwegs. So, und es ist ihm nicht gelungen, Israel zu verfluchen. Und darüber wurde Balak total wütend. Ich habe dich herrufen lassen und alles Mögliche angestellt und es ist dir nicht gelungen, dieses Volk zu verfluchen. So, und dann steht hier im Vers 25, Biljam machte sich auf und er ging und kehrte an seinen Ort zurück und Balak zog auch seines Weges. So, wenn es noch dabei geblieben wäre. Nämlich hier setzt die Lehre Biljams ein. Nach diesem Vers 25. Dort steht im Vers 25, dass Biljam wieder nach Hause gezogen ist. Aber unterwegs hat er sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und er kehrte wieder um. Biljam kehrte wieder um. Und warum kehrt er um? Das erklärt uns Petrus im 2. Petrus 2, Vers 15. Schreibt Petrus über Biljam, 2. Petrus 2, Vers 15, weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Biljams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Biljam ist umgedreht, zurückgekehrt, weil er diesen Wahrsagelohn geliebt hat. Balak hat ihm alles gezeigt, diese Schätze, diese Reichtümer. Und das ging ihm die ganze Zeit, wo er nach Hause gezogen ist, durch den Kopf. Sagt er, irgendwas habe ich hier verpasst. Irgendwie muss ich an diesen Wahrsagelohn jetzt rankommen. Und er liebte den Lohn der Ungerechtigkeit. Und deswegen kehrt er wieder um. Und dann ersann er eine List. Und das ist die Lehre Biljams. Die kommt jetzt genau hier rein zwischen 4. Mose 24, Vers 25 und Kapitel 25, Vers 1. Er kehrte zurück und was steht in der Offenbarung? Was sagte Jesus? Biljam lehrte den Balak einen Anstoß, eine Verführung zur Sünde vor die Söhne Israels zu legen, damit sie Unzucht treiben und Götzendienst und dann die Götzen anbeten. Das heißt, er lehrte den Balak, das Volk zu verführen zu sexueller Unreinheit, Gottes Gebot zu übertreten, es zu brechen. Und das hat zur Folge, dass das Volk Götzen anbetet. Und dann hat das Volk die Seite gewechselt. Es hat eine rote Linie übertreten, weil in diesen Versen, was ich vor uns gelesen habe, sieht Biljam das Volk, das es heilig und abgesondert war, nicht zu den Heiden gerechnet. Und dass kein Zaubereifluch greift. Damit dieser Fluch greift, damit das Volk Gottes unter das Gericht Gottes kommt, hat er gesagt, musst du es zum Kompromiss verführen. Weil Kompromiss, die Gebote, heiligen Gebote Gottes zu übertreten, Kompromiss mit der Sünde hat zur Folge, dass dieses heilige, abgesonderte Volk den Heiden gleich wird, dieselben Götzen anbetet und dann kommt das Gericht auf das Volk Gottes. Und dann hat er Balak gelehrt, wenn es dann unter dem Gericht Gottes ist und es wird geschwächt, dann ist Gott nicht mehr für das Volk, sondern es ist unter dem Zorn Gottes und dann kannst du es vielleicht besiegen. Das war eine List. Und das ist die Lehre Biljams. Nochmal, die Lehre Biljams ist das, was er Balak lehrte, das heilige, abgesonderte Volk, was nicht den Heiden gleich war, zu verführen, zum Kompromiss mit Gottes heiligen Gebot, was Sexualität betrifft und die Anbetung. Und wie wir sehen hier im Kapitel 25, ist dieser Plan noch aufgegangen. Und da steht hier im Vers 1, Kapitel 25, 4. Mose, Israel ließ sich in Sittim nieder, das war in dieser dem Jericho gegenüber auf der anderen Jordanseite gelegene Ebene. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Es hat funktioniert. Es ließen sich eine ganze Reihe von Männern zu dieser Unzucht verführen. Und dann ging es weiter und diese moabitischen Frauen luden das Volk zum Opfern ein, ihrer Götter. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Beor. Das heißt, sie hingen dann an diesem Baal Götzen. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Nochmal diesen Werdegang. Weil dieselbe Lehre Biljams wird heute in vielen Gemeinden gelehrt. Und von vielen Christen praktiziert. Leider. Es ist die Verführung zur Unzucht. Und wenn ein Christ Unzucht ausübt, was auch immer für eine Praktik, wir kommen noch zur Definition, betest du Baal an. Und wo sitzt Baal? Baal ist das Synonym für den Teufel selbst und er sitzt auf dem Thron Satans. Versteht ihr, was dort im Bergamon vor sich ging und was in Deutschland vor sich geht? Satan versucht nicht nur die Welt draußen, sondern versucht die Christen, das Volk Gottes, zu verderben. Bileam, Verderber des Volkes, durch die Lehre des Bileam. Dass sie sich verführen lassen durch eine Lehre, die sagt, es ist nicht so schlimm. Gott meint es nicht so ernst, lebe nur deine Lust aus. Gott wird dich doch nicht richten, wenn du mal das und das tust. Du musst doch irgendwo deine Lüste und Begierden irgendwo mal einen Dampf ablassen. Es muss doch mal gestattet sein. Gott liebt dich trotzdem. Mach einen Kompromiss. Das ist die Lehre Biljams. Und dann wird das Volk Gottes zur Unzucht verführt. Und in dem Moment, wenn ein Christ, hier habe ich noch die Liste, nicht vollkommen, aber was Unzucht bedeutet, Unzucht betreibt. Was steht hier? Israel begab sich unter das Joch oder hing an dem Joch, unter dem Joch des Baal Beor. Dann machst du dich eins mit dem Götzen dieser Welt, mit Satan, der auf seinem Thron sitzt. Du betest ihn an. Weil jegliche Form von Unzucht und sexueller Perversion ist eine Anbetung Gottes. Er ist eine Anbetung des Gottes dieser Welt. Sorry. Und so sehen wir, dass diese Unzucht und Götzendienst geht Hand in Hand. Götzendienst ist die Folge von Unzucht. Und das ist das, was in der damaligen Welt bei den Moabitern, auch bei den Midianitern, den ganzen kanaanitischen Völkern, was sie praktiziert haben. Die Liste dieser, was wir unter der Überschrift Unzucht hier wiederfinden, ist im 3. Mose 18 und 20 genau detailliert beschrieben. Die Liste ist ellenlang. Perversionen ohne Ende. Und weil diese kanaanitischen Völker das praktizierten, hat Gott gesagt, deswegen haben sie das Land verunreinigt und ich werde sie vor Israel austreiben. Sie haben das Land verunreinigt. Und jetzt kommt ein heiliges Volk, was dieses Gebiet einnimmt. Und sie praktizierten jegliche Art von sexueller Perversion und Unreinheit. Die Baalspriester, die Elia herausgefordert hatte auf dem Berg Karmel, das waren alles Homosexuelle. Weil durch ihre praktizierte Unzucht von Homosexualität haben sie Baal Anbetung gebracht. Dann gab es noch die Tempelhuren und die Hure, auch männliche Personen. Die Tempel waren voll von sexuellen Orgien. Damit wurde Baal und Aschera angebetet. Aschera steht übrigens für die Himmelskönigin. Und ihr wurden bestimmte Opfer gebracht. Und eins dieser Opfer, wir müssen ja klar über die Dinge reden, weil wer diese Dinge praktiziert, kommt unter dem Zorn Gottes. Unzucht beinhaltet auch Selbstbefriedigung. Das heißt, solche Dinge haben die dort im Tempel betrieben und dieser Same wurde der Himmelskönigin geopfert. Also ist jeder Akt der Selbstbefriedigung ist ein Opfer an die Himmelskönigin. Gott sucht ein heiliges, abgesondertes Volk, das es den Nationen nicht gleich tut, sondern sich unterscheidet und somit ihm die Ehre gibt, in Reinheit lebt und Sexualität auslebt im Ehebund, so wie Gott es verheißen hat. Und das ist was sehr, sehr Schönes und Wichtiges. Gott hat es geschaffen. Wir werden heute über das Thema Unzucht noch zu Ende sprechen, aber was das für ein Ehepaar bedeutet, die Ehepaar sagen dann, okay, jetzt sind wir raus, wir sind verheiratet, alles gut. Ganz so ist es nicht. Wir reden nächste Woche mal, was das Ganze für Ehepaare bedeutet. Aber in der Reihe nach. Seht ihr, dass es leider damals funktioniert hat. Die Lehre Biljams hat bei vielen Israeliten gegriffen. Und die Folge war der Zorn Gottes gegenüber Israel. Vers 4, und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Obersten des Volkes, hänge sie auf für den Herrn angesichts der Sonne, damit der brennende Zorn des Herrn von Israel abgewandt wird. Und Mose sprach zu den Richtern Israels, jedermann töte seine Leute, die sich unter das Joch des Baal-Beor begeben haben. Das Gericht Gottes beginnt am Haus Gottes und es beginnt an der Leiterschaft. Der erste Schlag des Gerichts Gottes ging gegen die Führer, die Obersten Israels, die sich verführen lassen haben von der Lehre Biljams, die ebenso Unzucht praktiziert haben und die sich an diesen Götzen gehangen haben daraufhin. Und ein Lehrer, ein Oberster, ein Leiter empfängt ein schärferes, härteres Urteil als wie jemand, der ihm folgt. Steht im Jakobusbrief. Und jeder geistliche Leiter heute, der jungen Leuten lehrt, dass es doch gar nicht so schlimm ist, wenn man sexuelle Kontakt hat, intim wird vor der Ehe. Du musst das ja mal ausprobieren, ob das passt. Leb das aus. Die Welt macht's auch. Du heiratest ja dann. Diese Leiter werden, wenn sie auf die andere Seite rüberkommen, ein scharfes Gericht bekommen von Gott selbst. Weil sie verführen die jungen Leute zur Unzucht und zum Götzendienst. Sie lehren die Lehre Biljams. Vor Jahren hat mir mein junges Mädel, Jugendliche erzählt, die waren in einer jungen Gemeinde hier in der Region, und der Pfarrer wurde ja auch mit dieser Thematik konfrontiert. Weil viele Christen dort waren von der Welt genauso beeinflusst. Und da hat er sie gelehrt, die jungen Leute, also ihr könnt schon intim werden vor der Ehe, das ist nicht ganz so schlimm in Gottes Augen, Hauptsache ihr heiratet dann auch. Das ist die Lehre Biljams, die das Volk verführt zur Unzucht und zum Götzendienst. Vers 6, und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Also du musst dir vorstellen, hier begann eigentlich schon das Gericht Gottes über die Obersten Israels, und während die Leute weinten über ihre Angehörigen, die hier unter das Gericht Gottes kamen, kam einer daher und brachte so eine midianitische Dame und ging mitten durch das Volk Israel durch und brachte sie in sein Zelt. Als Pinhas, der Sohn Eleasers, des Sohnes Aarons, also der Enkel von Aaron, des Priesters, dies sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand. Und er ging dem israelitischen Mann nach, hinein in das Innere des Zeltes, und durchbohrte sie beide durch den Unterleib, den israelitischen Mann und die Frau. Da wurde die Plage von den Kindern Israels abgewehrt. Die Zahl aber derer, die in dieser Plage starben, waren 24.000. Das heißt, die Obersten Israels wurden praktisch exekutiert. Das Gericht Gottes vollzog sich an ihnen. Währenddessen kam eine Plage Gottes über das Volk Israel, wie immer die ausgeschaut hat. Das hatte 24.000 Todesopfer zur Folge. Und während das Ganze, die Plage eigentlich dort das Volk Israel traf, kam einer frisch vergnügter Herr und führte so eine midianitische Dame in sein Zelt. Und es gab einen, der für Gott eiferte. Es gab einen Geistlichen unter der Führerschaft Israels. Und das war der Enkel von Aaron. Das war Pinhas. In ihm entbrannte der Eifer, die heilige Ehrfurcht Gottes, der Zorn Gottes, die Ehrfurcht Gottes, die Heiligkeit Gottes brannte in seinem Herzen. Er nahm seinen Speer, ging in das Zelt und vollzog das Gericht mit eigener Hand an diesen beiden. Und wisst ihr, was da daraufhin geschah? Und der Herr redet zu Mose, und da wurde die Plage von den Kindern Israel abgewehrt. Ein Mann durch sein klares, abgesondertes, heiliges Leben hat gottesfürchtig reagiert. Und er bewirkte, dass das Volk Gottes dann nicht weiter unter das Gericht Gottes kam. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Pinhas, der Sohn Eleasers, des Sohnes Aarons, Vers 11, des Priesters, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, das heißt, dieser Pinhas, er liebte die Gerechtigkeit Gottes und er hasste die Ungerechtigkeit. In ihm war die Furcht des Herrn, weil er eiferte mit meinem Eifer, hat er meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, so dass ich die Kinder Israels nicht verdilgt habe in meinem Eifer. Das heißt, die Plage Gottes, das Gericht Gottes wäre noch weitergegangen. Und dieser eine Mann hat es beendet, weil sein Herz gefüllt war mit der Furcht des Herrn. Im übertragenen Sinne war das einer der geistlich war. Das war ein geistlicher Christ. Und das war so ein Typ wie dieser Antipas in Bergamon. Bloß mit dem Unterschied, dass Phinehas nicht als Märtyrer starb, sondern er erhielt eine starke Verheißung von Gott. Darum spricht zu ihm, sagt Gott, siehe, ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens, und es soll ihm und seinem Samen nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums zufallen dafür, dass er für seinen Gott geeifert hat und so die Sühnung erwirkt hat für die Kinder Israels. Phinehas ist uns ein Vorbild, wie wir mit dieser Lehre Bileams umgehen, in einer richtigen Art und Weise, wie wir mit dieser Verführung umgehen. Sobald wie sich ein Gedanke in diese Richtung erhebt, sobald wie sich dort etwas in unserem Begierden regt oder wir Bilder sehen, konfrontiert werden mit Unreinheit und Unzucht, nimm deinen Speer und durchbohre die Gedanken in der Kraft des Geistes. Sei radikal wie Phinehas. Und es geht nur unter Furcht des Herrn. Amen. Und auf ihm ruhte eine Verheißung, dass alle seine Nachkommen gesegnet sein sollen. Amen. So, und wenn wir rein vor Gott leben, die Furcht des Herrn so in uns arbeitet, zu Hause ist, wie bei diesem Phinehas, dann werden all unsere Nachkommen gesegnet. Amen. So, aber warum denn dieses harte Gericht? Warum hat Gott so viele Israeliten dort gerichtet? Weil sie sich an diesen Baal Beor gehangen haben, der Götzendienst kann man verstehen, aber mit dieser Unzucht. Warum hat es den Zorn Gottes so stark herausgefordert? Und um das Thema Unzucht und die Definition überhaupt zu verstehen, musst du zum Anfang zurückkehren. Ich habe da schon einige Gespräche gehabt und heutzutage herrscht so eine Verwirrung. Und so eine starke Beeinflussung von dieser Lehre Bileams, dass alles abgemildert wird. Bis dahingehend, dass es im Neuen Testament, gibt Kommentare von Leuten, dass es im Neuen Testament ja gar nichts darüber steht, über vorehelichen Geschlechtsverkehr. Und all diese Dinge. So. Was bedeutet Unzucht? Um das richtig zu erfassen, müssen wir zurückgehen zum Anfang. Und dort verstehst du das Herz Gottes, warum er mit so einem heiligen Zorn reagiert auf Unzucht. Gott schuf den Menschen in sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und dann steht in 1. Mose 2, Vers 24, drei Kriterien für eine Ehe. Und das kennt ihr alle, den Vers, ne? Bei Hochzeiten liest man es immer vor. Aber lasst euch das mal betrachten. Das ist Gottes Schöpfungsplan. Erstens, er schuf sie als Mann und er schuf sie als Frau. Nichts dazwischen, nichts vermischt. Mann ist Mann und Frau ist Frau. So, das ist Gottes Schöpfung. So, und diese beiden sind so geschaffen, dass sie in irgendeiner Art und Weise dann auch körperlich eins werden können. Aber dieses körperliche Einswerden ist erst der dritte Punkt einer christlichen Ehe oder einer vom Gottes Schöpfungsplan her gesehenen Ehe. Und da sagt Gott, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen. Erstens, verlassen. Und die Frau natürlich auch, wenn dann die Schwiegermutter zu sehr drin rumspricht, ist auch schlecht für die Ehe. Also eine Frau muss dann auch ihr Elternhaus verlassen. Und der Mann sein Elternhaus verlassen. Und dann steht dort, und der Mann wird seinem Weib oder seiner Frau anhängen. So, und das hebräische Wort für anhängen bedeutet, sie werden zu einer unlösbaren Verbindung zusammengeklebt. Das ist das hebräische Wort für Klebstoff. Uhu, du es an oder wie immer. So, also göttlichen Uhu, Kleber. Oder Kraftkleber, ne, von Obi. Ja. So. Und dieses Zusammenkleben, dieses zu einer vollkommenen Einheit zusammengefügt werden. Dafür gibt es ein weiteres Wort in der Schrift und das nennt sich Bund. Ein Bund bedeutet, zwei verschiedene Parteien schließen einen Bund und sie werden in diesem Bund zu einer Einheit. Amen. Und Gott hat uns dieses Vorbild dann später gegeben, indem er mit Israel einen Bund geschlossen hat. Er sagt, Israel ist meine Ehefrau und ich schließe einen Bund mit ihr. Und Gott hat sich mit Israel verbunden. Und noch deutlicher wird das mit Jesus und der Gemeinde. Jesus hat den neuen Bund gestiftet durch sein Blut. Zu jedem Bund gehört auch Blut, um es zu besiegeln. Und Jesus hat diesen Bund, den neuen Bund mit uns geschlossen, um sich mit seiner Gemeinde vollkommen zu verbinden. Ich in ihnen und sie in mir. Amen. Und eine göttliche Beziehung zwischen Mann und Frau hat als zweites die Voraussetzung eines Bundes. Erstens verlassen, zweitens Bund. Amen. Und drittens kommt das vollkommen eins werden zu einer Einheit. Sie werden ein Fleisch werden. Das kommt erst als drittes, weil diese Einheit im Fleisch, also dieses Intimwerden, sexuelle Gemeinschaft, das besiegelt den Bund. Und in der Regel fließt Blut. Und wenn man das im Alten Testament mal nachliest, haben dann die Eltern der Braut das Bettlaken der Hochzeitsnacht dann bekommen. Und wenn dieser Ehemann dann behauptet hat, meine Braut ist keine Jungfrau gewesen, dann haben die Eltern dann das Bettlaken vor den Ältesten Israels ausgebreitet, war noch anders damit, um zu beweisen, dass ihre Tochter Jungfrau war. So, und jeglicher Intimverkehr vor der Ehe war in Israel untersagt, weil Gott gesagt hat, verlassen, einen Bund schließen, bei der Verlobung wird der Bund geschlossen, dann kam es ja zur Heimführung der Braut und dann wurde der Ehebund vollzogen. So, und aus diesen drei Schritten besteht eine göttliche, schöpfungsgemäße Ehebeziehung. Und dieses Wort zu einer Eins, sie werden eins werden, ist dasselbe Wort, was im Hebräischen, im Alten Testament gebraucht wird für die Einheit Gottes, nämlich das Wort Echad. Na, wer kennt das? Shema Israel, also höre Israel, Adonai Eloheinu, der Herr ist unser Gott, Adonai Echad, der Herr ist einer. Und dieses Wort Echad, ist dasselbe Wort, was hier steht, und sie werden eins werden, weil der Mensch an das Ebenbild Gottes geschaffen wurde und Mann und Frau in einer Ehebeziehung sollen zu einer vollkommenen Einheit zusammenkommen, so wie Gott, der Vater, Jesus und der Heiligen Geist. Das ist die Berufung jeder christlichen Ehe. Und diese Einheit ist nicht nur im körperlichen Bereich, sondern diese Einheit ist in Leib, Seele und Geist. Gibt sogar eine Stelle im Malachi, vielleicht kommen wir noch drauf. Gucken wir gleich mal rein, genau. Wo dahin, da steht, dass wenn in einer Ehe Mann und Frau intim werden, ist es ein Austausch zwischen nicht nur im Körper, sondern auch in der Seele und im Geist. Das heißt, der Geist, wenn beide wiedergeboren sind, wird eins. Und das Ganze ist Anbetung des Schöpfers. Amen. Und jegliche Perversion davon, auch in der Ehe, ist eine Abwertung dessen und eine Anbetung des Gottes dieser Welt, nämlich Baal. Ein Bund, Sprüche 2, Vers 17. Hier geht es um die Frau, die zum Ehebruch verführt. Sprüche 2, Vers 17. Die fremde Frau mit den glatten Worten, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Also die Frau, die auf Ehebruch aus ist, hier in diesen Versen von Sprüchen, sie vergisst den Bund ihres Gottes. Ne? Punkt 2. Dasselbe steht in einer ähnlichen Art und Weise bei Malachi 2. Vers 14 und 15. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hier ging es darum, dass in Israel damals, war es in ähnlicher Art und Weise, die haben sich dann auch die eigene Frau verlassen, verstoßen, haben andere genommen. Und der Herr hat ihr Gebeten erhört. Und Gott sagt hier, der Herr war Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Also der zweite Punkt, ein Bund. Die Gefährtin der Jugend, also die du geheiratet hast, ist die Gefährtin und die Frau deines Bundes. Und Gott, Vers 14, war Zeuge zwischen dir und ihr, als dieser Bund geschlossen wurde. Also eine Ehe ist erst dann rechtskräftig, wenn ein Bund geschlossen wird vor Gott und den Menschen und Gott ist Zeuge. Und erst dann, danach, kann die Ehe im sexuellen Bereich nach Gottes Ordnung vollzogen werden. Es geht weiter, Vers 15. Und hat Gott sie nicht eins gemacht, wieder dieses Errat, hat er nicht Mann und Frau zu dieser vollkommen eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn. Und hier steht, dass diese Einheit, auch es war damals schon beim Volk Israel, wenn sie zusammenkamen, auch im Teamverkehr in der Ehe, gab es eine Verbindung zwischen Leib, Seele und Geist. Und das ist Gottes Absicht mit Sexualität. Und das soll auch beide Partner freuen. Und das ist im Prinzip Anbetung des Schöpfers. Und wonach sucht das eine nach göttlichen Samen, so hütet euch dann in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Nochmal, Sexualität nach Gottes Plan ist heilig und dieses Einswerden, dieses Echad, ist nur in einem geschlossenen Bund möglich in den Augen des Schöpfers. Und Gott hat sich nicht geändert. Gott macht keine Kompromisse in dieser Hinsicht. Um im Ehebund, da reden wir nächste Woche mal drüber, was es für Ehepaare bedeutet. Im Ehebund ist es ein Einswerden. Es ist, woran sich beide auch freuen können, was Gott geschaffen hat. Es ist etwas Heiliges. Der Ehebund ist heilig. Und das Intimwerden in der Ehe ist ebenso ein heiliger Akt in Gottes Augen. Amen. Und weil beides heilig ist, der Bund und das Intimwerden, Einswerden, reagiert Gott so stark mit Zorn und Gericht auf alle Menschen, die dieses heilige Gebot übertreten. Und die Lehre Biljams führt genau dazu. Jetzt nochmal das Wort Unzucht. Was heißt denn eigentlich Unzucht? Ist interessant, was da manche Leute für Definitionen davon haben, was man jetzt heutzutage auch findet, wo doch die Bibel einfach sonnenklar ist. Vom Alten Testament her war Unzucht alles, was außerhalb eines Bundes stattfand, bis hin zu Perversion und den ganzen Dingen. Mit Tieren. So. Und dann steht im Apostelgeschichte 15, Vers 20, dass von diesen Gesetzen aus dem Gesetz des Mose vier Dinge für die neutestamentliche Gemeinde gelten. Und das ist Götzendienst, Unzucht, Ersticktes und Blut. Also Unzucht wird praktisch, diese ganzen Beschreibung von Unzucht, auch die Strafe dafür von Gottes, wird genauso ins Neue Testament rübergeholt. Apostelgeschichte 15, Vers 20. Und dieses Wort Unzucht, das heißt einfach, ist ein altdeutsches Wort. Und das bedeutet zu heutigen Neudeutsch ohne Zucht. Ohne Zucht. Oder man kann auch sagen, zügellos. Unzucht. So. Und dieses Wort erscheint im Neuen Testament 55 Mal. Und im Griechischen heißt das Porneia. Und Porneia bedeutet nicht nur Hurerei, wie viele sagen, sondern es beinhaltet jede Art von vor- und außerehelichen sowie widernatürlichen Geschlechtsverkehr. Porneia bedeutet nicht nur Hurerei, sondern jegliche Art von vor-, außerehelichen und widernatürlichen Geschlechtsverkehr. Wenn es nicht ausdrücklich erwähnt wird, diese Außereheliche, schließt es auch Ehebruch mit ein. Und du findest es im Neuen Testament manchmal getrennt, Unzucht und Ehebruch. Und wenn Ehebruch nicht explizit erwähnt wird, schließt Unzucht Ehebruch mit ein. Vor, außerehelich und widergöttlich. Das schließt auch Selbstbefriedigung mit ein, Inzest, Missbrauch, Sex mit Tieren und das ganze komische Zeug, was heute so gang und gäbe ist in der Welt. Der Wortstamm von Porneia bedeutet, sich jeder Art ungesetzlicher, außerehelicher Lust hinzugeben. So, und wir alle kennen ja dieses Wort, was im deutschen Sprachgebrauch üblich ist, Pornografie. Ne? Und Pornografie heißt zu Deutsch Unzucht, Bilder. Porneia, Unzucht, Graphie, Bilder. Und dieses Anschauen dieser Unzuchtbilder kommt genauso in dieselbe Kategorie von Unzucht. Selbst schon das Anschauen, nicht nur erst die Praxis. Ich habe was Interessantes gefunden. Wenn ich das jetzt dir vorlese, dann denkst du, das kommt von einer ganz anderen Zeit. Und daran erkennst du, das ist denn jetzt die Definition aus der Schrift. Ich lese euch mal die Definitionen vor, die bis 1962 in Deutschland, noch im Westen Deutschlands, für Unzucht gebräuchlich war und im Gerichtsverfahren entsprechend angewandt wurde. Bis in die 1960er Jahre wurden in den westlichen Ländern, nicht nur in Deutschland, beispielsweise die Masturbation, also Selbstbefriedigung, der außereheliche bzw. voreheliche Geschlechtsverkehr, Ehebruch, sowie der früher widernatürliche Unzucht, also Sodomie, genannte Homosexualität und Zoophilie und das mit Kindern, Tieren und so weiter. Das wurde alles als Unzucht bezeichnet. Nach dem deutschen Rechtsgebrauch in den westlichen Ländern wurde das ganz klar definiert. Weil die Grundlage der westlichen Nationen, zum Beispiel Deutschland, war das Wort Gottes. Waren die reinen heiligen Gebote Gottes. Und bis vor 60 Jahren hatte das Wort Gottes noch Eingang in das Rechtsverfahren in Deutschland und auch in das Denken der Menschen. Und es war in Deutschland bis 1962 noch eine gewisse Gottesfurcht im Land. Das musst du mal vorstellen. Lest das mal heute vor. Zum Beispiel wurde Masturbation, also als Unzucht bezeichnet, vor, außerehelich. Was lehrt man heute den Kindern in der Schule in Deutschland? In demselben Land wurde das vor 60 Jahren noch als Unzucht bezeichnet. Im selben Zusammenhang mit Sex mit Tieren und Kinderschändung und alles und Hurerei. Alles eine Palette. Und wenn du sagst, Unzucht bezieht sich nur auf Hurerei, dann ist dasselbe, wie wenn du sagst, Deutschland besteht nur aus Berlin. Deutschland besteht aus Berlin, genauso wie Unzucht aus Hurerei. Aber Deutschland ist größer und der Begriff ist genauso. Hurerei, Sex mit Tieren, ich will die jetzt alle nochmal wiederholen. Aber die ganze Palette bezeichnet die Schrift und die deutsche Gerichtsbarkeit, zumindest bis 1960, als Unzucht. Und heute gibt es Christen, die was vollkommen anderes lernen. Und seht ihr, wie in den letzten 60 Jahren vom Thron Satans die Lehre Biljams die Christenheit durchdrungen hat, der Geist dieser Welt die Christenheit durchdrungen hat und Satan Anbetung bekommt von Christen? Das ist ein Schmerz Gottes und deswegen ruft der Heilige Geist in großer Liebe zur Buße. Weil wir sollen nicht die fürchten, die den Leib töten, sondern den, der nach dem Tod Leib und Seele in der Hölle verwerfen kann. Es geht noch weiter. Im Rahmen der gesellschaftlichen Liberalisierung, ne, die 68er Bewegung hat die Liberalisierung reingebracht und wo diese 68er sich jetzt befinden, wisst ihr. So. Im Rahmen der gesellschaftlichen Liberalisierung wurde der Begriff Unzucht als Rechtsbegriff in Deutschland aufgegeben. Der Bundesgerichtshof entschied letztmals 1962, dass der Intimverkehr unter verlobten, aber nicht verheirateten Paaren Unzucht und deren Förderung durch das zur Verfügung stellen einer Wohnung als Kuppelei strafbar sei. Habt das begriffen? Ja? Du denkst, das ist von einem fremden Stern. 1962 hat das letzte Mal ein deutsches Gericht entschieden, dass verlobte, aber noch nicht verheiratete Paare, die in eine gemeinsame Wohnung ziehen, sich der Gesetzesübertretung, der Unzucht, ist das Hurerei? Nee, einfach Unzucht, schuldig gemacht haben. Und der Vermieter, der ihnen die Wohnung zur Verfügung stellt, wird der Kuppelei angeklagt und macht sich strafbar. Das auf die heutige Zeit zu beziehen, spare ich mal jetzt. Das war Deutschland, als es noch ein gewisses Maß an Gottesfurcht gab. Amen. In Bezug auf Sexualität spricht die Schrift von drei, beziehungsweise zwei Möglichkeiten, aber drei Arten. Also du kannst als Christ deine Sexualität laut Schrift in zwei verschiedenen Arten und Weisen ausüben. Das dritte ist dann Sünde, ist Unzucht. Erstens Enthaltung, zweitens heiraten. Enthaltung, da war unser Paulus immer ganz groß, ne? Da gesagt hat, um das Ganze zu vermeiden, werdet alle wie ich. Wenn das so wäre, hätten die Christen keine Nachkommen mehr. Ne? Aber zumindest legt er die Option nahe, wem diese Gabe gegeben ist, da lebe sie aus. So, und wenn du diese Gabe nicht hast, frisch und frei und fröhlich als Single enthaltsam zu leben, dann ist es für dich dran, die zweite Möglichkeit in Betracht zu ziehen, nämlich zu heiraten. In einen Bund einzutreten und das auszuleben. Die Schrift hat keine anderen Möglichkeiten, lässt nichts offen. Und das dritte ist Unzucht. So, und diese, wie wir schon gesagt haben, diese Unzucht ist jegliches Praktizieren von Sexualität außerhalb des Heiligen Bundes der Ehe, wovon Gott Zeuge ist. Es ist in Gottes Augen Sünde, eine Todsünde gegenüber seiner Schöpfungsordnung und Anbetung Baals, des Gottes dieser Welt. Und das Folge ist immer, als Folge, es kommt immer das Gericht. Wir sehen das bei Sodom und Gomorra. Wir sehen das im 4. Mose 25 bei den Obersten des Volkes, die 25.000. Pinhas vollzog das Gericht. Und interessanterweise, Josua 13, Vers 22, hat dieses Gericht auch diesen Biljam ereilt. Er ist keines natürlichen Todes gestorben. Josua 13, Vers 22. Auch Biljam, den Sohn Beors, den Wahrsager, töteten die Söhne Israels mit dem Schwert zu den übrigen Erschlagenen hinzu, als Josua das Land einnahm. Versteht ihr jetzt, warum in dieser Ausgangsstelle in Offenbarung 2 Jesus zu dieser Gemeinde in Pergamon sagt, ich bin der, der das scharfe zweischneidige Schwert hat? Und dann sagt er im Vers 16, so tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Das heißt, er gibt dieser Gemeinde die Chance zur Umkehr und sagt, tue Buße, kehre um von Unzucht, kehre um von dieser Praxis, diesen Götzen anzubeten. Ich räume dir die Gnade der Buße ein und wenn nicht, werde ich kommen, um mit meinem Schwert meines Bundes gegen diese Geschwister in der Gemeinde Krieg führen. So, wenn du in so einer Sache bist, in einer Lage, dann ist es wichtig, Buße zu tun, umzukehren, sonst hast du Jesus selbst als Gegner. Und er wird gegen diese, die sich Christen nennen, Krieg führen. Und das bedeutet, keine Buße, dann kommt Gericht. Ich nehme noch eine Stelle jetzt zum Schluss. Das Neue Testament ist voll. Viele Stellen, die im Neuen Testament von Unzucht sprechen, haben alle etwas mit Gericht zu tun. Und ich nehme eine jetzt erstmal raus, und zwar Epheser 5, Vers 5 bis 8. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Was sagt Paulus zu den Epheser? Kein Unzüchtiger und Unreiner, ich nehme nur die zwei Kategorien raus, hat ein Erbteil im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Das heißt, selbst in der Gemeinde in Ephesus gab es leichte Anflüge von der Lehre Biliams. Es gab auch da Leute, die gesagt haben, sei es nicht so verbissen, Gott liebt dich. Du musst doch deine Lust ausleben. Wenn du dann heiratest, kein Problem. Und Paulus warnt sie, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Der Zorn Gottes kam im 4. Mose nicht auf die Midianiter Moabiter, er kam auf das Volk Israel. Wohlgemerkt, die Obersten, die zwei im Zelt und 24.000. Lasst euch von niemanden mit leeren Worten verführen. So werdet nun nicht ihrer Mitteilhaber. Das heißt, macht, sondert euch ab. Lasst euch nicht zu den Heiden rechnen. Praktiziert nicht dieselben Dinge wie die Heiden. Auch in Deutschland. Seid nicht ihrer Mitteilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis. Und wenn man vor seiner Bekehrung in diesen Dingen war, Jesus ist so gnädig und treu und wahrhaftig, dass er uns vollkommen reinigt von aller Unreinheit, von aller Ungerechtigkeit. Er wäscht uns vollkommen rein. So als ob wir nie gesündigt hätten. Und das ist die Kraft des Blutes Jesu. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Und damit möchte ich heute schließen. Ihr wart Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Seid nicht ihre Mitteilhaber. Und du heute Buße, wenn du Dinge hast, die du aufräumen musst in diesem Bereich. Es geht auch mit Gedanken los. Jesus sagt, wer eine Frau begehrt und seinen Gedanken hat schon in Gedanken Unzucht getrieben. Nämlich die Ehe gebrochen. Sei radikal wie Pinhas und töte diese Gedanken, wenn sie im Anflug sind. Ein Gedanke, wenn er auf dich kommt, ein Empfinden, ist noch keine Sünde. Erst wenn du es aufnimmst und weiter das arbeiten lässt, dann ist es Sünde. Töte es, bevor es dich trifft. Oder wenn du mit Dingen konfrontiert wirst, sei es in einem Mädchen oder was, du gehst absichtlich nicht drauf, aber es erscheint irgendwas. Bitte Jesus, dass er dir diese Bilder löscht. Sei radikal wie Pinhas. Und deine Nachkommen werden gesegnet sein. Amen. Mach keine Kompromisse. Sondern sei wie Antipas gegen das alles. Weil der Thron Satans befindet sich in Deutschland. Vater, wir danken dir, dass du so gut bist, Herr. Danke, dass du uns zur Heiligkeit berufen hast. Und nicht zur Unzucht. Ich danke dir, dass du uns befreit hast, Herr, ein heiliges Leben zu führen, ein abgesondertes Leben zu führen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, dass du uns von unseren alten Sünden gewaschen hast durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus. Und danke, dass du uns befähigst, ein Leben nach deinem Wohlgefallen zu führen. Herr, ich bete, Heiliger Geist, dass du uns überführst, Herr, von aller Sünde, wo wir Kompromisse geschlossen haben mit den heiligen Geboten Gottes, wo wir auf die Lehre Biliams gehört haben. Ich bete, Herr, dass du uns die Furcht des Herrn ins Herz gibst, um diese Dinge zu hassen und das, was du liebst, nämlich die Reinheit und die Heiligkeit zu lieben. Denn Jesus, du kommst zurück zu einer Braut, die rein, heilig und makellos ist, ohne Flecken, ohne Runzel. Und ich bete, Herr, dass du uns die Ehrfurcht vor dir in unser Herz gibst, damit wir nicht wieder dich sündigen. Amen.